Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir sind im Themenschwerpunkt Virtualisierung. Wir schauen uns in der zweiten Episode den Ursprung der Virtualisierung an. Also warum macht man das überhaupt? Dieser Schwerpunkt wird gesponsert von Microsoft mit Unterstützung durch die Lenovo Data Center Group. Und zu Gast an meiner Seite ist wieder Paul Höcherl von Lenovo. Hallo Paul.
Hallo zusammen.
Warst du schon immer bei Lenovo oder hat sich das so entwickelt?
Das hat sich entwickelt. Wer ein bisschen den Markt verfolgt hat, weiß, dass die Lenovo vor 14 Jahren damals den Bereich PCs und Laptops von der IBM übernommen hat und ziemlich genau 10 Jahre später, 2015, den Bereich der sogenannten x86-basierten Server, also es sind grob Server, wo ein Intel-Prozessor verbaut ist, übernommen hat. Und ich war bei der IBM in dem Bereich schon etliche Jahre tätig und bin damals mit rübergegangen. Die Lenovo hat sich damit den Bereich Rechenzentrum erstmal erweitert, weil sie war tatsächlich mit einigen Produkten schon im Markt. Aber der Schwerpunkt lag sehr, sehr stark auf der PC-Schiene. Und damit ist man noch nicht wirklich, hat man noch nicht wirklich den Zugang zu den Kunden auf der Rechenzentrumsseite. Und mit der Übernahme war A, das Produktportfolio natürlich gegeben, aber B, auch das Personal, die Entwicklung. Das heißt also, die ganze Erfahrung, die IBM in dem Bereich gemacht hat über viele, viele Jahre, wurde mit an die Lenovo transferiert und so war ich dann eben auch mit dieser Beute, Teil dieser Beute.
Paul war Teil des Deals, das können wir so festhalten.
So kann man das sagen, ja.
Wir haben in der ersten Episode haben wir über die Cloud gesprochen, aber was hat das jetzt mit Virtualisierung zu tun?
Wenn man an die Thematik zurückdenkt, hatte ich gesagt, diese Serviceerbringung ist das Entscheidende. Und ich hatte die Beispiele gemacht, in der herkömmlichen IT geht es darum, ich muss einen Server aufbauen, ich muss ihn installieren, ich muss ihn verkabeln, verschrauben, pipapo und das alles einrichten. Das dauert sehr, sehr lange. Wenn ich das eben sehr, sehr viel schneller machen möchte, ich nehme hier mal das Wort Automatisierung in den Mund, dass das eben sehr viel stärker automatisch passiert, dann ist die Virtualisierung eine absolut zwingende technologische Voraussetzung, dass ich das so beschleunigen kann. Okay. Das ist einfach der Hintergrund, warum diese Diensterbringung in der Cloud überhaupt möglich ist.
Es ist das Fundament.
So kann man es sagen. Technologisch ist es auf alle Fälle eine wichtige Bedingung.
Und wann fing das an? Also die Cloud ist ja noch relativ neu, würde ich sagen. Also 1995 hat man jetzt noch nicht über die Cloud geredet. Hat man 1995 oder kurz später schon über das Thema Virtualisierung geredet? War das ein Thema?
Da kann man einiges beleuchten, weil in der IT kommen selten Themen immer komplett und ganz neu. Sie kommen bloß immer auf einer neuen Ebene. Virtualisierung gibt es, glaube ich, seit späten 60er Jahren bereits. Das waren die großen Mainframes, das waren die absoluten Großrechner, die heute vor allem noch bei Banken stehen, weil das sind Geräte, die partout nicht ausfallen dürfen und auch nie ausfallen, weil man kann sich vorstellen, eine Banktransaktion, wenn da mal kurz der Rechner nicht funktioniert, das ist für die Bank alles andere als unkritisch. Und diese Rechner waren extrem teuer und waren natürlich bisweilen nicht komplett ausgelastet. Und dann hat man gesagt, die kann ich doch auch virtualisieren, dass ich mehrere Arbeitslasten darauf verteile. Das heißt, das ist etwas, was es in der Technologie schon gegeben hat. Allerdings nicht in dem Bereich, in dem man es später dann haben wollte, nämlich in dieser sogenannten x86-basierten Welt. Das sind diese, in Anführungszeichen, deutlich billigeren Server, die sich so in den 90er Jahren im Markt etabliert haben, mit auch Betriebssystemen, die alle andere als sehr, sehr stabil schon waren. Die waren halt einfach als Dienstserver tätig. Aber die gingen dann zahlenmäßig durch die Decke. Man hat für jede Anwendung, für jeden Dienst einen eigenen Rechner gebraucht. Und schon waren da in so einem Rechenzentrum mal schnell hunderte von diesen Rechnern am Laufen. Und alle liefen in der Regel vielleicht zu 10% ausgelastet.
Und jeder dann, für einen bestimmten Zweck.
Genau. Ja. Oftmals war es einfach so, dass zwei Anwendungen nicht auf einem und demselben Rechner laufen dürften. Also brauchte jede Anwendung einen eigenen Rechner. Und das führt natürlich dazu, dass diese Rechner, diese Anwendungen laufen ja nicht rund um die Uhr ständig unter Volldampf, sondern die wird mal kurz gebraucht, dann wird es mal nicht gebraucht und so weiter. Das heißt, die Rechner hatten viel Leistung zur Verfügung gestellt, die zu 10% vielleicht abgerufen wurde. Haben aber natürlich auch schon unglaublich viel Energie gekostet, haben viel Platz verbraucht. Also die Effizienz war damals absolut nicht gegeben.
Und dann hat man sich gesagt, okay, wir haben irgendwie nur 10% Auslastung, das kostet Geld, wir müssen Geld sparen, das sagen die Aktionäre, das sagt die Stromrechnung, jetzt müssen wir da irgendwas machen. Und dann ging das mit der Virtualisierung los.
Richtig, das ging so kurz nach der Jahrtausendwende ist das letztendlich passiert und wurde auch in den Markt eingeführt. Der Marktführer und die, die es als erste im X86-Umfeld gemacht haben, war die Firma VMware. Denen ist es einfach gelungen, man nennt das einfach so einen Hypervisor, das ist eine dünne Software-Schicht, kann man sagen, die über direkt auf der Hardware installiert. Es kommt kein Betriebssystem drauf, sondern genau dieser sogenannte Hypervisor. Und der schafft es, die Komponenten eines Rechners, die wesentlichen sind der Prozessor, wo gerechnet wird, der Hauptspeicher, wo die Daten zur Verfügung gestellt werden, aber auch zum Beispiel die Komponenten, wie ich mit der Peripherie kommuniziere, also Netzwerkkarten, die konnten virtualisiert werden. Das war die Leistung dieser dünnen Software-Schicht. Und dann als virtuelle Einheit einem Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Und dann war ich in der Lage zu sagen, ich lasse da drauf 4, 5, 8, 10 oder wie viele Betriebssysteme parallel laufen. Und damit konnte ich natürlich einen Rechner ganz, ganz anders auslasten. Die Effizienz war sehr, sehr viel höher. Energiekosten, Platzbedarf und so weiter hat dann natürlich einen unglaublichen Schub gegeben.
Also Betriebssystem, wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich als erstes an Windows 95, weil das war mein erstes Betriebssystem. Meinst du das da auch mit?
Tatsächlich geht es um solche Dinge, wobei man natürlich im Serverumfeld andere Varianten nimmt. Also zur Zeit von Windows 95 hieß die Servervariante Windows NT. Später war es Windows 2000. Das sind Servervarianten. Die müssen einfach ein bisschen anders gebaut werden. Da ist die Architektur ein bisschen anders. Das Windows 95, von dem du sprichst, läuft auf einem PC. In einem PC ist in der Regel ein Prozessor drin. Server haben in der Regel schon mal mehr und müssen also dann mit diesen mehr Ressourcen umgehen können. Das kann ein Windows 95 nicht. Und ein Windows 95, das ist der zweite große Unterschied, ist für einen Anwender gemacht. Ja, da kannst nur du dran arbeiten. Ja, an deinem Laptop hast du auch nur eine Tastatur. Wenn ihr da zu zweit dran arbeitet, gäbe es schnell Ärger. Auf einem Server, auf einem Großrechner arbeiten mehrere Leute gleichzeitig. Und das muss das Betriebssystem können. Deswegen gibt es da Unterschiede. Natürlich war die Virtualisierung von Microsoft-Betriebssystemen damals ein ganz entscheidender Vorteil. Aber man konnte dann auch hergehen und sagen, ich habe auch Anwendungen, die laufen auf Linux. Dann konnte ich also auf einem und demselben Stück Server-Hardware Linux und Microsoft mischen. Das war natürlich bahnbrechend.
Und ansonsten hätte man dafür wiederum verschiedene Rechner gehabt. Ein Teil Linux mit den verschiedenen Anwendungen und man braucht einen neuen Keller, weil ein Teil der Belegschaft Linux braucht und so weiter und so fort. Okay, also Virtualisierung führte dazu, dass diese Großrechnerkeller zu kleineren Kellern wurden mit nur wenigen Rechnern. Und das führte dazu, dass man Kosten gespart hat, man hat Energie gespart. Passierte da sonst noch was?
Ja gut, es wurde dann das, und das ist dann, also das war die Motivation, damals Virtualisierung übereinzuführen. Aber man hat dann natürlich auch festgestellt, dass man gewisse Automatisierungen machen kann. Ja, ich kann
das ging vorher nicht.
Aus Sicht der Virtualisierungsschicht, dieses sogenannten Hypervisors, ist ein Server, der oben drauf läuft, also diese virtuelle Einheit, dieses Betriebssystem, ist für so einen Hypervisor nichts anderes wie eine Datei. Und das Schöne ist, eine Datei kann ich innerhalb von 2, 3 Klicks kopieren. Und damit kann ich innerhalb von wenigen Sekunden aus einem Server, also einem virtuellen Server, 2 machen, 3 machen, 4 machen. Ja, und wenn jetzt eine Abteilung sagt, ich brauche jetzt mal 5 Server, dann hätte ich früher 5 Server ins Rack schrauben müssen und pipapo und alles hinterher machen müssen. Jetzt geht das mit 2 Mausklicks und ich habe die 5 Server. Führt natürlich dazu, dass die Anzahl der Server, der Hardware-Server, der wirklich physischen Server kleiner wird, die der virtuellen, wenn es so einfach geht, natürlich massiv anwächst.
Ja. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt an so ein Beispiel denke, ich habe jetzt gerade vor Augen, es gibt ganz, ganz viele kleine Schiffe, jeder hat so einen Container drauf und die Virtualisierung führt dazu, dass wir vielleicht so ein Containerschiff haben, kann man das so sagen, und dass man die Container so hin und her schiebt?
Richtig, genau. Also letztendlich kann ich sagen, ich kann, wenn ich Bier holen gehe, früher, mein Großvater hat das noch gemacht, der ist für jede halbe ins Wirtshaus gegangen oder für jede Mass und hat es heimgetragen. Ja. Heute kaufe ich sie kistenweise oder in der Gastronomie kaufe ich es fässerweise. Und der LKW bringt dann gleich allen Wirtshäusern gleichzeitig die Fässer. Das ist also natürlich dann konsolidiert. Ja. Ich fahre es nicht mit dem Punto aus, sondern mit dem LKW.
Okay, also hat Virtualisierung indirekt auch was mit dem Bierkonsum zu tun?
Das ist eigentlich eine falsche Analogie, wir hätten über Kaffee reden müssen, weil der klassische ITler, er säuft ja fast im Kaffee.
Ja, gut, das stimmt. Wunderbar. Paul, vielen Dank dafür, dass wir so ein bisschen uns die Geschichte angeschaut haben. Ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Episode nochmal vielleicht 2, 3 andere Umgebungen an, wie Virtualisierung dort sein Unheil getrieben hat oder vielleicht sogar ganz tolle Dinge vorangebracht hat. Und ja, dann vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Wir hören uns am nächsten Dienstag zur 3. Episode. Wenn du den Podcast abonnieren möchtest, das kannst du überall tun, bei iTunes, Google Podcasts und so weiter und so fort. Wir freuen uns. Bis dahin, eine tolle Woche. Ciao.